Tango to all, radio check, over.
Hier ist Bravo, kommen.
This is Tango, over.
Funkkreis, Podcast der Bundeswehr.
Drei Dutzend Staats- und Regierungschefs und etwa 80 Außen- und Verteidigungsminister an einem Ort. Das war die Münchner Sicherheitskonferenz im vergangenen Jahr. Die MSC ist das wichtigste informelle Treffen der internationalen Sicherheitspolitik überhaupt. Und weil am 14. Februar die MSC 2020 beginnt, ist das heute unser Thema. Herzlich willkommen zum Funkkreis. Ich bin Barbara Gantenbein von der Redaktion der Bundeswehr in Berlin. Und mein Gesprächspartner heute ist Botschafter Boris Ruge, der stellvertretende Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Guten Tag, Herr Botschafter.
Grüß Sie, Frau Gantenbein.
Vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen in dieser heißen Phase kurz vor der Konferenz. Ich kann mir vorstellen, da ist richtig viel Arbeit noch zu erledigen. Wird denn die Konferenz in diesem Jahr genauso groß wie im vergangenen Jahr?
Ich glaube, sie wird größer als im vergangenen Jahr. Jedenfalls haben wir eine noch höhere Zahl von Staats- und Regierungschefs und Ministern. Und der Andrang ist riesig, das Interesse ist sehr groß. Unsere Herausforderung ist also, dafür zu sorgen, dass wir die wichtigen Entscheidungsträger, Analytiker zusammenbringen, aber dass uns die Sache nicht aus den Fugen geht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Was werden denn in diesem Jahr die beherrschenden Themen sein?
Ein Leitthema, das wir uns überlegt haben, ist der Zustand des Westens und die Fähigkeit des Westens, zu agieren in einer Weltpolitik, in der auch militärische Macht eine größere Rolle spielt, in der es einen ideologischen Wettbewerb gibt. Der Westen verstanden natürlich als eine Wertegemeinschaft, die sich gründet auf Demokratie, Rechtsstaat, Marktwirtschaft. Und dieser Westen ist ja unter Druck. Das, glaube ich, sehen wir alle. Wie kann also die Gemeinschaft der westlichen Staaten sich organisieren, um mit den Herausforderungen umzugehen? Das ist im Grunde genommen das Hauptthema.
Die Sicherheitslage ist in derzeitigen Situation ja extrem angespannt. Wir haben Libyen, wir haben Syrien, wir haben die Sahelzone, Afghanistan, Irak, also nur einige Krisenherde. Welche Rolle hat denn die Münchner Sicherheitskonferenz in dieser aktuellen Spannungslage?
Also sie hat die Rolle, Entscheidungsträger und Experten zusammenzubringen, einen Dialog zu fördern. Aber sie ist natürlich auch eine Plattform, die es erlaubt, nicht nur informelle Diskussionen zu führen, sondern im Rahmen oder am Rande der Sicherheitskonferenz auch Entscheidungen zu treffen. Wir werden also am Sonntag ein Treffen der Außenminister haben zu Libyen, das Nachfolgetreffen zu der Berliner Konferenz, die im Januar stattgefunden hat. Und so sind wir also einerseits ein Forum für Diskussionen, aber andererseits auch eine Plattform, um diplomatische Lösungen voranzutreiben.
Können Sie denn jetzt schon verraten, welche herausragenden Gäste dieses Jahr da sein werden und auch vielleicht welche Länder in diesem Jahr die größten Delegationen stellen?
Also die Delegationen sind eine Herausforderung für uns und für unser Team. Und zu dem Team gehören ja auch viele Angehörige der Bundeswehr. Weil das Interesse so groß ist, müssen wir zusehen, dass wir diese Delegationen nicht ausufern lassen. Aber natürlich mit die größte Delegation im weiteren Sinne wird sein die amerikanische. Einerseits die Regierung, der Außenminister Pompeo ist registriert, der Verteidigungsminister, der Energieminister. Aber es sind wie immer auch eine große Zahl von Senatoren und Abgeordneten aus dem Kongress angemeldet. Und das ist ja im Grunde genommen auch sozusagen einer der Kernbestandteile dieser Sicherheitskonferenz von Anfang an, nämlich der transatlantische Teil. Aber wir werden sehr viele Teilnehmer haben aus dem Mittleren Osten. Und wir werden noch mehr als in den vergangenen Jahren viele Teilnehmer aus Asien haben, darunter die Außenminister von China und Indien, zwei Schwergewichte in Asien. Und auch in einem bestimmten Rahmen lateinamerikanische Teilnehmer. Ja, wir sind keine Konferenz, die sich jetzt vertieft in lateinamerikanische Themen, aber natürlich sind Länder wie Brasilien, Chile, Mexiko wichtige globale Akteure. Teil der G20, jedenfalls einige von ihnen, und auch mit einem Blick auf den Asien-Pazifik-Raum. Also wir sind eine globale Konferenz und dieser globale Charakter entwickelt sich auch weiter.
Der Veranstaltungsort ist ja nicht so groß, der Bayerische Hof. Wie kriegt man das denn hin, dass sich, ich sag mal, verfeindete Parteien nicht treffen oder auch eben gerade treffen können, ohne dass alle was mitkriegen? Also wie organisiert man das?
Genau. Das ist eine gute Frage, weil für mich ist es ja die erste Sicherheitskonferenz, die erste große als stellvertretender Vorsitzender. Aber ich glaube, wir haben viel Übung darin. Wir haben ein gut eingespieltes Team und viel Übung darin, schwierige Situationen zu vermeiden. Aber Tatsache ist, jeder, der zu dieser Konferenz kommt, weiß, wo das stattfindet und weiß, dass er oder sie sich in die Situation begibt, auch auf engem Raum anderen Beteiligten über den Weg zu laufen. Aber klar, wir sind sehr gut darin, brenzlige Situationen zu vermeiden.
Das ist ja wahrscheinlich auch einer der großen herausragenden Merkmale der Konferenz, dass die Leute sich eben begegnen können, wenn sie das wollen oder eben auch es vermeiden können, wenn sie das wollen, oder?
Genau, so ist es. So ist es. Und Sie haben vielleicht auch wahrgenommen, Wolfgang Ischinger hat neulich drüber gesprochen, wir haben auch erstmals, glaube ich, einen Vertreter Nordkoreas dort. Und Nordkorea, würde ich sagen, ist und bleibt eine sehr große Herausforderung im Sinne der nuklearen Verbreitung, im Sinne einer möglichen Eskalation in Ostasien. Also wichtig für uns. Und ich würde überhaupt sagen, der asiatische Raum, den ich schon genannt habe, ist ein Raum, mit dem wir uns als Deutsche und Europäer intensiver beschäftigen müssen und ist eine Region, in der es eben auch zunehmende Spannung gibt. Die chinesische China hat seine militärischen Fähigkeiten enorm entwickelt in den letzten Jahren und tritt in einen Wettbewerb mit den Vereinigten Staaten, die dort traditionell, jedenfalls seit dem Zweiten Weltkrieg, eine Führungsrolle haben. Also das müssen wir im Auge behalten.
Ja, und dann ist ja auch die Taiwan-Frage nach wie vor ungeklärt und spitzt sich so ein bisschen zu. Das kann ich mir lebhaft vorstellen, dass das für interessante Gespräche sorgen wird. Eine Besonderheit sind ja auch die bilateralen Gespräche. Ich habe jetzt gehört, es gibt um die 2000 sind geplant jetzt in diesem Jahr. Können Sie uns so ein paar Themen verraten, um was es gehen wird und so ein bisschen schon mal aus dem Nähkästchen plaudern, was da hinter den Kulissen passieren wird?
In der Tat, wir haben Tausende von bilateralen Begegnungen und viele davon unterstützen wir, indem wir Räumlichkeiten bereitstellen und auch Gesprächspartner zueinander führen. Aber viele von denen finden natürlich spontan statt oder auch ohne unser Zutun, wo sich Teilnehmer die Präsenz so vieler hochrangiger Entscheidungsträger zunutze machen. Also ich glaube, Libyen hatte ich schon genannt, das wird ein Thema sein. Es wird auch ein Thema sein, die Ukraine und Russland. Wir werden sowohl von russischer als auch ukrainischer Seite hochrangige Vertreter dort haben. Wir haben natürlich zahlreiche Themen, die den Mittleren Osten betreffen. Zum Beispiel die Situation im Golf. Wir werden Vertreter des Iran dort haben, Vertreter der arabischen Staaten, die in einem Spannungsverhältnis zu Iran leben und natürlich zahlreiche Amerikaner. Also es wird Gelegenheiten geben, sich auszutauschen im Nachgang zu einer Situation, die ja enorm eskaliert ist und die nach wie vor ja noch nicht beruhigt ist.
Spielt Trumps Vorschlag in Bezug auf Israel und Palästina auch eine Rolle?
Ja, also ich gehe davon aus, dass wir, obwohl die israelischen Wahlen ja ins Haus stehen, Anfang März, dass wir einige hochrangige Israelis da haben werden. Und wir werden den palästinensischen Premierminister Mohammed Steyer auch vor Ort haben. Das heißt, wir haben die Akteure aus der Region dort und natürlich arabische Staats- und Regierungschefs und Minister und die Amerikaner. Das heißt, das wird sicherlich ein Thema sein. Wir haben jedenfalls entsprechende Slots vorgesehen, entsprechende Veranstaltungen vorgesehen, damit dieses Thema diskutiert werden kann.
Also da kann durchaus auch noch mal Bewegung reinkommen?
In der Sache, ich weiß es nicht. Also wir werden sehen, wie dieser Vorschlag der Trump-Administration sich auswirkt. Es kann sein, dass das eine Sackgasse ist letztlich, die eben nicht zu einer Neuaufnahme des Dialogs zwischen Israelis und Palästinensern führt. Und man muss es nach den ersten Reaktionen jedenfalls befürchten, dass es genauso ist.
Ja, ganz wichtige Frage ist ja die Frage der Sicherheit. Also wir haben da Hunderte von hochrangigen Entscheidungsträgern. Wir haben neben den ganzen Politikern auch Wirtschaftsvertreter und NGOs und alle möglichen internationalen Organisationen. Wie wird die Sicherheit gewährleistet? Haben Sie Zahlen vielleicht für uns? Wie viele Polizisten sind im Einsatz? Welche Absperrungen gibt es? Und wird das in diesem Jahr eben auch durch die Bedrohungslage nochmal verschärft? Oder wird es ähnlich sein wie in den vergangenen Jahren?
Genau. Also wir arbeiten natürlich sehr, sehr eng mit den der Polizei des Freistaats Bayern zusammen, aber auch mit den Nachrichtendiensten. Ich glaube, auch das ist sehr gut eingespielt. Aber in der Tat, die Sicherheitsanforderungen, auch im Vergleich zu früheren Jahren, sind nicht zurückgegangen, im Gegenteil. Und ich glaube, ich gestehe, als Novize der MSC-Organisation habe ich jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber es sind tausende Polizeibeamte aus Bayern und ich glaube auch von Seiten der Bundespolizei, die zum Einsatz kommen. Aber ich glaube, der Veranstaltungsort ist einer, der den Sicherheitsbehörden gut bekannt ist, der unter Sicherheitsaspekten auch gut nach außen abzusichern ist. Es wird ja eine Art Sicherheitszone um den Bayerischen Hof angelegt. Viele der Dinge spielen sich in der Zone ab oder die meisten Dinge spielen sich innerhalb der Zone ab, dann einige Veranstaltungen, Abendessen und so weiter auch außerhalb. Aber das ist gut eingespielt und unser Team, inklusive wiederum der Kameraden von der Bundeswehr, die da beteiligt sind, die kennen das sehr gut das ist in den vergangenen Jahren immer sehr gut gelaufen.
Ja, wunderbar. Die Konferenz findet ja auch zum 56. Mal statt. Also da ist ja sehr viel Routine schon da. Welche weltpolitische Bedeutung hat sich die Konferenz denn in diesen weit mehr als 5 Dekaden erarbeitet?
Ich bin ja aus Washington zur MSC gekommen, wo ich stellvertretender Botschafter war 3 Jahre lang. Und ich kann zum Beispiel berichten, dass bei den Amerikanern, sowohl in der Regierung als auch im Kongress, die MSC sozusagen ein Bezugspunkt ist. Also etwas, was alle wichtigen außenpolitischen Akteure kennen. Und viele dieser Akteure sind Jahr für Jahr bei der MSC. Und es wird gesehen tatsächlich als das weltweit wichtigste Forum für Sicherheitspolitik. Es gibt nichts Vergleichbares. Es gibt Konferenzen, die einen regionalen Schwerpunkt haben, Asien oder Mittelost. Aber es gibt keine Konferenz dieser Art, die so viele Entscheidungsträger global zusammenbringt. Und das ist eine wirkliche Leistung. Und ich würde sagen, Ewald von Kleist hat das erfunden und aufgebaut und Horst Teltschik hat es vorangetrieben. Aber ich würde sagen, das, was Wolfgang Ischinger und das Team in den letzten, 11 oder 12 Jahren gemacht haben, das hat dieser Sicherheitskonferenz nochmal eine größere Reichweite gegeben. Und das ist etwas, worauf wir wirklich stolz sein können. Und es ist ein außenpolitisches Plus für die Bundesregierung, aber auch für die Europäische Union.
Wir sind sehr gespannt. Herr Botschafter, ich bedanke mich für das Gespräch heute. Mein Gesprächspartner heute war Botschafter Boris Ruge, der stellvertretende Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir werden aktuell berichten rund um die Münchner Sicherheitskonferenz ab dem 14. Februar auf Twitter und auf bmvg.de, der Webseite des Verteidigungsministeriums. Der nächste Podcast kommt am Donnerstag in einer Woche, unter anderem auf YouTube, Soundcloud, Deezer und Spotify. Und ich melde mich ab aus dem Funkkreis. Tschüss.
Herzlichen Dank.